Ja, schön, dass ihr geduld hattet. Dann bei Gott an jetzt. Wir müssen schon gleich, dass ich euch dazu Und wie schließe ich echte Hardware an die Simulation eines klassischen Computers an? Großes Thema, wird immer wichtiger, weil von den alten Maschinen immer mehr kaputt geht, man heute noch Einzelteile hat. Das ist als Motivation, warum man sich so einen Vortrag überhaupt anhören soll. Schnelldurchlauf, weil ich nur 30 Minuten hatte. Ich hatte mal 45, bis ich Hans meine Vortrag-Show gezeigt habe und dann nur 30. Okay. Worum es hier geht, PDP-11, wisst ihr wahrscheinlich, was es ist? SimHa, der große Simulator von PDP-11, ist bei FrontPanel begriffen, ist ein großes C-Programm, mit dem man die Maschinen simulieren kann. Und FrontPanels, naja, da ist jetzt die ganze Zeit drüber. Kurze Gliederung, erst mache ich so ein bisschen noch was Gerede über diese Konsolen, dann kommt eine interaktive Show, die ihr hier wahrscheinlich überhaupt nicht erkennen könnt. Und dann kommt noch ein bisschen zu der Technik, also wie ich dieses Blumenbauensystem aufgebaut habe. Das ist dann muss man da schon richtig zuhören. Okay, zu mir, Dirk Hoppe aus Göttingen, 50 Jahre alt, verdiene mein Geld mit Systemprogrammieren und Mikrocontroller programmieren, also wie es fällt von Software und Hardware. Retro-Computing seit 5 Jahren, Schwerpunkt für die PDP-11, also dieses Blumenbauensystem ist eigentlich einfach meine ganze Zeit weg. Ich weiß nicht, die Seite, kennt vielleicht der eine oder andere, was ist so mein großer Verkauf? Blindenbone, komischer Name. Kommt so zustande. Blindenleitpanels, das heißt wie die klassischen Computerkonsolen ja. Und sie werden bedient durch einen sogenannten Beaglebone-Rechner. Das ist einer von diesen Mini-Linux-Maschinen, wo es jetzt so viele von gibt. Raspberry Pi war ja gleich sogar in den Nachrichten mal. Der heißt Beaglebone. So, diese diese Paneele, da hat man diese klassischen Computer mit bedient. Ich habe hier ein Bild, was ihr wahrscheinlich kennt. Bei dem Unix-Vortrag schon, Ken Thompson und Dennis Rich, die sitzen vor ihrer PDP-11 und programmieren das Unix V6. Da sieht man so am Schrankwand, man sieht Hans vor der Schrankwand.
Ja. Und das Bild ist schweineteuer, weil das, was ich da alles reingegessen habe, Leute, ja.
Jahrelange harte Arbeit.
Gut, also hier hinten die Schrankwand. Kann ich jetzt den Laserpointer? Das Foto ist ziemlich schlecht, aber man sieht, wie die beiden ganz gebannt hier auf diese Konsole gucken, was da passiert. Das Bild ist ja so ein Klassiker, das kennt ihr wahrscheinlich schon. Mit diesen Konsolenpanels kann man direkt im Hauptspeicher rum vorwerken, man kann den Prozessor starten, stoppen. Es wurde so benutzt zum primitiven Debuggen. Wenn die Maschine abschmiert, kann man noch Registerinhalte nachgucken.
Mach einfach weiter. Und,
wurden so verbaut von Anfang der elektronischen Computer bis 1975.
Hey, es gibt nichts, was wir hier nicht hacken können.
Genau. Danach wurden die halt ersetzt durch so einfach numerische Frontprozessoren. Da kamen die Mikroprozessoren auf, die konnten sehr viel mehr leisten als diese Schalter am Datenbänke.
Teilweise mehr als der Rechner, der dahinter steht.
Ja, genau. das habe ich aus dem Internet geklaut, das ist VCF7. Da hat hier dieser Herr, hat so eine ganze Schrankwand aufgebaut, ist auch die PDP-1140. Das Foto ist ein bisschen besser, da sieht man das Kontrollpanel da mit dem CPU.
Das Foto zeigt nicht mal richtig, was es war. Ich war dort. Paul hat da wirklich fast die Hälfte dieses Raumes einen Stand aufgebaut, wie ein Deckmusterrechenzentrum auf einer Messe.
Ja, das war ungefähr so, aber ich wollte ja, dass man das...
Ja, nein, ich wollte nur kurz sagen, es war wirklich... Und er ist dann die ganze Zeit in dem Mantel rumgelaufen.
Das sage ich noch dazu, er hat sich auch Stilrecht als mexikanischer Servicetechniker der 70er Jahre. Das lasst den Mann mit diesem Schnurrbart und der Perücke. Sieht eigentlich ganz
gut. Er läuft auch anschließend so rum.
Das ist eine Perücke. Die Dinger gibt es heute eigentlich ziemlich oft. Wenn die Maschinen verschrottet wurden, hat sich immer jemand gefunden, der das Panel rausgerissen hat. So ungefähr wie man von einem Mercedes auch den Stern immer noch aufhebt, weil sie einfach so schön sind. Und heute reißen sich halt die Leute drum, anwesend nicht ausgenommen. Hier zum Beispiel so eine eBay-Auktion vom März. Das ist holig, ne? Oh, also. Und das ist jetzt noch nicht Obergrenze. Also, die meisten sind billiger, aber die begehrten, die sind dann schon vierstellig. Und langsam teurer. Ja, das ist meine eigene Sammlung. Das ist nur ein Geschmack zum Haar. Da oben ist eine Nova und das andere ist alles Deck. Okay. So, die Dinger, wenn man die ausbaut, sind sie ja tot. Also sie blinken ja nicht mehr. Also nicht mehr so wie Raumschiff Enterprise Hintergrundkulisse, sondern es sind halt tote Schalter, tote Lämpchen. Und deshalb hat eigentlich immer, gab es irgendwelche Nerds, die versucht haben, da wieder Originalfunktionalität mit Anzug herzustellen. Also dass sie wieder so blinken und auch die Schalter wieder eine Funktion haben, wie das früher mal war. Im Internet gibt es einige Projekte dokumentiert, die werdet ihr selber finden. Das Schlimmste, was ich gefunden habe, ist das hier. Ich muss erklären, was das ist. Das ist von hinten in so ein Panel reinfotografiert. Man sieht hier die Lampen von hinten, wie die Kabelbäume da dran gehen. Und der Mann, der das zum Blinken bringen wollte, hat sich hier ein Netzteil reingebaut, hat hier so einen Alu-Block gemacht, wo er die Spannung dran gelegt hat. Und um es zum Blinken zu bringen, wuschelt er dann mit diesem Kabelbring auf den Standort an. Ja, wie ist vielleicht das Wenn man das normalerweise macht, muss man natürlich irgendwelche IO-Elektronik bauen, also irgendwelche Platinen, die diese Signale hier von diesen Kabelbäumen auffangen und irgendwie mit einem Rechner verbinden, auf dem dann eine Simulation des Restcomputers läuft. All die Projekte im Internet sind so, meins auch, Blinkpunkt 2012 gemacht. Ich habe viel von den ganzen Vorgängern gelernt, ich habe alles reinkonstruiert, was ich im Internet gesehen habe und ich profitiere von diesen neuen kleinen Linux-Rechnern, die es gibt, Raspberry Pi und Konsorten. Es gibt ja inzwischen mindestens 30, 40 Stück, wo man für wenig Geld gigantisch viel Funktionalität kriegt, was die Vorgänger hier nicht hatten. Okay, so, jetzt habe ich hier eine interaktive Demo. Muss ich da vorsetzen?
Ja, ich glaube,
okay. Ich zeige einfach mal so ein Panel. Hier sind ein paar Schlüsselworte, oktale Zahlendarstellung, Adressen, Daten. Wenn man Speicher liest und schreibt, dann heißt es bei Digital Exam und Deposit. Das ist so wie Peak und Poke bei Commodore. Man kann die Prozesse anhalten und stoppen. Und was ich jetzt zeige, das habt ihr wahrscheinlich alle schon draußen gesehen. Also das ist jetzt eine Simulation von einem echten Panel, wo ein echtes Programm drauf läuft. Hier, man sieht zwei Programme, also zwei Windows. Auf dem einen läuft der Simulator und hier die simulierte Maschine zeigt schon ihre Login-Prompt und hier oben das Panel, das blinkt in echt. Das interessiert aber jetzt gar nicht, was ich da gerade gebootet habe. Ich halte die Maschine jetzt erstmal an. Ich gebe jetzt ein kleines Programm ein. Wie man leider die Auflösung so reduziert, dass ich hier doch so geht es gerade. Das Programm habe ich mir hier oben dran gepinnt an die Maschine, wie man das früher immer so gemacht hat. Das macht einfach ein Lächeln. Ich will einfach ein bisschen eingeben. Also die oktale Zahlendarstellung habe ich gesagt, das heißt, man sieht hier mal drei Schaltergruppen farblich markiert, das sind so die Oktalzahlen, ein Oktal lässt sich durch drei Bits beschreiben. Hier oben sieht man eine Anzeige, was für eine Speicherzelle ich gerade anspreche, hier oben der Dateninhalt. Ich weil hier jetzt meine Adresse 1000, das Wort 5000, das muss ich hier 1000 machen, 1000 ist 1000 in der Schalterabteil darstellen. Ihr kommt mit, wenn nicht, wirklich. Jetzt habe ich die 1000 da in dieses Register reingetaktet. Jetzt setze ich das hier um die Schalter auf 5000 und sehe den Deposit-Schalter nicht, der ist hier. Nochmal 1000 rein, 5000 in die Adresse 1000. Jetzt kommt 5200. Ich weiß das Programm zum Glück auswendig, weil ich heute schon ungefähr 20 Mal eingetippt habe. Ich jetzt in die nächste Speicherzelle. Ihr seht, jetzt hat die Adresse automatisch weitergezählt. Das mache ich jetzt nochmal. Jetzt kommt eine 5. Eine 5 in die nächste Speicherzelle. Wie gesagt, ihr seht das Programm nicht, ihr wisst gar nicht, was ich hier tue. Jetzt habe ich einfach da was eingetippt.
Ich würde sagen, kein Applaus.
Hast du die Zeit jetzt noch? Jetzt gehe ich wieder auf die Adresse 1000 zurück und jetzt starte ich dieses Programm einfach mal. Und ich habe ein kleines Zählprogramm eingetippt. Die Befehle waren einfach Register löschen, Register implementieren, anzeigen, warten und in der Schleife zurück. Draußen könnt ihr es nochmal sehen und direkt am Umfangen. Okay, das war jetzt also so einfach, dass man mal, wie man das bedienen kann. Man muss eine Menge Wissen dazu. Also man muss schon wissen, wie ein Computer funktioniert, von Neumann-Modell mit Speicher und CPU und Adressen und Daten, man muss mit Oktal klarkommen und so weiter. Also man kommt schon eigentlich zusammen, dass man das hier überhaupt gewinnbringend benutzen kann. Nächste Show geht so ein bisschen auf den Linux-Vortrag. Er hat ja erwähnt, dass Thompson und Ritchie da mit dem Unix V6 so ein gewisses Niveau erreicht hatten. Ich habe jetzt das Original Unix V6 von Thompson und Ritchie mit originalem Blinke-Panel für euch exklusiv hier vorbereitet. Da sieht man den Bootlader von dem Unix. Ich soll jetzt eintippen, welches Image ich laden will. Und hier sieht man, wie die Maschine schon läuft und flimmert. Was macht sie gerade? Sie wartet auf Eingabe. Ich kann jetzt einfach mal anhalten, diese laufende Maschine. Kann ich das? Und jetzt sieht man hier unten in dem Simulator den aktuellen Assembler-Befehl. Man muss nicht jetzt Get-Assembler verstehen. BWE ist wahrscheinlich irgendein Branch. Test ist ein Test von irgendeiner Speicherzelle auf dem Bit. Und dann wieder ein Branch und wieder ein Test. Also der läuft ständig in so einer Bit-Test-Schleife in dem Moment. Der beobachtet einfach die serielle Schnittstelle, ob ich was eingetippt habe. Das ist eine ganz super kurze Schleife in diesem Bootlader. Okay, ich tue ihm den Gefallen und gebe ihm einen Image-Namen ein. Damit er auch was zu booten hat. Login. Ich folge mich hin als Ken. Snap-Quiz. Wer war Ken? Warum Ken? Ken Thompson natürlich. Okay. Jetzt seht ihr schon, wenn ich hier was mache auf der Maschine, zum Beispiel Programme listen, dann flackern da oben die Panels ganz schön. Wenn ich diese reduzierte Beamer-Auflösung wäre, wäre das alles schöner. Ich habe jetzt hier ein Primzahlenprogramm mal gemacht. Das übersetze ich jetzt einfach mal. Da sieht man, während der übersetzt ist, der heftig an den Keulen. Und jetzt ist er wieder fertig und wartet nochmal eine Eingabe. Das Blinken, das ist schon, wie es früher mal war. So, jetzt habe ich eine Panel-Simulation gezeigt. Also es ging ja darum, eigentlich echte Panels anzuschließen. Ne? Dazu braucht man diesen ganzen Rahmen hier. Das Panel, das ist, was ich da draußen aufgebaut habe. Das ist an so eine I.O.-Platine angeschlossen, die einfach digitales I.O. macht, also digitale Signale liest und die Lampen treibt. Die Platine ist über so einen Bus mit diesem Blinkenbogen hier verbunden, mit diesem Mini-Linux-Rechner und wir brauchen noch so eine Adapterplatine dazu. Dieses I.O.-Board, das haben wir ziemlich flexibel ausgelegt. Das hat 88 Ausgänge für 50 Eingänge. Man kann Spannung bis 80 Volt treiben damit, weil nicht alle Panel haben immer 5 Volt TTL-Spannung. Es gibt welche, die haben irgendwelche wilden Neonlämpchen drin, die mit 72 Volt gespeist werden wollen. Auch die Eingangsschaltungen sind total gesichert, weil es ist nicht immer alles 5 Volt gewesen früher. Und gerade die ältesten und seltsamsten Panels sind natürlich die am allerinteressantesten, die man hier geben will. jede Menge Poweroptionen. Da muss ja gegebenenfalls 72 Volt da irgendwie anschließen, ohne dass man die 3,3 Volt für das CPLT damit verknallt. Und man kann 32 von diesen Platinen parallel schalten. Das ist hier um die Adressselektion. Das heißt, man kann maximal 2800 Lampen treiben und maximal 1200 Schalter damit betasten. Das ist die Frage, was haben wir dabei gedacht? Warum musste das sein? Steht im Computer History Museum in Amerika, ich weiß jetzt nicht in welcher Stadt, dieses riesige IBM 360-91 Panel, ich habe es mal ausgezählt, hat 2300 Lämpchen, wo sie diesen Segment rausgenommen haben. Die Jungs da drüben versuchen da offenbar gerade schon da Licht reinzubringen in die Sache, aber mein Traum ist irgendwann mal rüberzufahren für ein halbes Jahr und das Ding zu bestromen. Jetzt ein bisschen mehr ins technische Detail. Ich hatte ja gesagt, hier dieses Blinken Bone, was man im Laden so kauft, braucht einen eigenen Adapter. Das ist dieses Blinken Cape. Diese Aufsätze für diese Blinken Beagle Bones heißen immer Capes. Die macht eigentlich nicht viel die Platine, als sie das Flachbandkabel, was unser Bus ist, auf diese IO-Pins hier legt. Und was sie ganz wichtig noch macht, das Ding hat jede Menge serielle Schnittstellen und wir führen hier alle vier raus. Das heißt, wir können vier serielle Terminals anschließen und vier Simulationen parallel laufen lassen auf diesem einen Mini-Linux-Ding. Und wir müssen immer noch das Tempo drosseln, damit die Simulation nicht zu schnell werden. Die Platine, die ist tatsächlich schon in irgendwelchen Online-Shops, weil das ist gewünscht, dass man Aufsatzplatinen hat mit mehr als vier seriellen Schnittstellen. Die Leute müssen natürlich dann immer diesen Adapter mitkaufen, den sie überhaupt nicht brauchen können, aber das ist dann das Einzige, was es im Moment gibt. Das hier mit diesen ganzen Linux-Technik, das lasse ich mal da weg. Ist jede Menge Linux-Programmierung dabei gewesen. Ihr habt gerade gesehen, der Simulator und diese Java-Simulation waren zwei verschiedene Programme. Und auch wenn ich den Simulator laufen lasse und ihn mit dem Beaglebone sich verbinden lasse, habe ich irgendwie eine technologische Kluft zu überbrücken. Das heißt, die Verbindung zwischen dem simulierenden Programm und dem Panel und seiner Logik, die ist nach so einem komplexeren Modell gemacht. Das ist ein kleines Serververhältnis. Das Panel ist der passive Server, das wartet nur, dass man von ihm irgendwas will, während der Simulator, der SimH, aktiv ist, das Panel fragt, dem Panel die Lampen schaltet und so weiter. Es hat auch den Vorteil, die beiden Programmteile, also Visualisierung und Simulation, können auf verschiedenen Rechnern sitzen, können auch auf denselben sitzen, da verbindet sich der Server, der Client mit dem Server auf demselben Rechner, das ist dann in diesem Netzwerk, in der Netzwerklogik ja mal gratis mit drin. Man steuert das Panel auch nicht so an, dass man sagt, auf dem Draht Nummer 72 am Register 15 will jetzt einen High-Pin haben, sondern da ist noch eine Abstraktionsebene eingebaut, dass man richtig über die Benutzerelemente auf dem Panel am Block spricht. Ich sage praktisch also, setze die Datenlampen auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann habe ich in einem Befehl so richtig vernünftig die Lampen gesetzt und muss mich mit dieser ganzen Draht- und Registerebene darunter gar nicht mehr auseinandersetzen. Es ist wichtig, wenn ich den Simulator zum Beispiel eine Java-Simulation anschließen will, wo es diese Drähte und Register ja gar nicht gibt, die ich habe, wenn ich ein echtes Panel anschließe. Diese ganzen Softwarekomponenten kann man in C oder Java schreiben und laufen auf allen Linuxen und dann MS Windows oder auf den großen Hauptplattformen. Ein Mac habe ich nie gehabt, kann ich keine Auswahl zu machen, geht wahrscheinlich auch. So, dieses tolle Bild, habe ich so lange dran gemalt, hat noch nie jemand verstanden. Das ist die Gesamtarchitektur ganz schnell. Hier sieht man so die Panels, ich habe zwei Stück gemalt, hier sieht man diese I.O.-Boards, man sieht, ein Panel kann über mehrere I.O.-Boards verteilt werden. All die I.O.-Boards hängen an diesem Flachbandkabelbus, den wir Blinkenbus nennen. Das hier ist das Blinken Bone, hat einen Treiber, hat hier dieses Interface zu diesem Netzwerk, das kleine Server-Interface. Hier oben sieht man den SimH mit der Gegenstelle von diesem Netzwerk-Interface. Das hier ist die Java-Simulation, hat dasselbe Interface wie das Beaglebone, aber macht es total anders, geht nicht auf physische Lämpchen, sondern malt einfach auf einer Benutzeroberfläche mit Java Swing irgendwelche Sachen. Man muss auch nicht mit einem SimH drauf gehen, man kann auch jede Menge andere Programme schreiben, die dieses Panel ansteuern. Ist zum Beispiel wichtig, wenn man ein Panel hat, wo es gar keine Simulation für gibt, irgendein wildes Univac oder so, da muss man selber so ein bisschen sich was schreiben, was dem Blinke-Feeling so entspricht. Und Testprogramme auf jeder Ebene gibt es auch. Also ich bin da sehr stolz drauf, aber ich verstehe das Ganze. Gut, das war es jetzt eigentlich schon fast. Wir wollen es promoten, also Wir helfen anderen Leuten, die ihre Panels anschließen wollen. Es kommt auch so ein gewisses Feedback aus dem Internet zurück. Viele Leute interessiert es. Wenn sie den Aufwand und die Preise hören, interessiert sie sehr viel weniger. Die Platinen da, die kriegen wir auch raus. Wobei wir das Kleinserienpreisproblem haben. Und das ist mit so einer Handlöterei. Also es ist, wenn man jetzt mal so 100 Bestellungen hätte, sähe das ganz anders aus. Aber im Moment ist das so eine Manufaktur. Projekte, die im Moment laufen, ist einer schließt die IBM 360 an, der hat drei Panels von uns gekauft, ein Interessent von der Univac ist da, ich selbst muss einen PDP 12 anschließen demnächst. Wir hatten von Lehrern einige Anfragen, deutsche oder auch ausländische, die gepostet haben, die wollen das mal ihren Studenten zeigen, weil gerade was ich hier vorgeführt habe, diese Java-Linke-Show, die ist ziemlich didaktisch interessant. Ich habe ja gesagt, man muss eine Menge dafür wissen, Oktale und Assembler-Programmierung und all das. Also deshalb hat es ja auch den Stempel Thema gekriegt im VCG. Thema ist ja Schulung und nur wegen dieser Software-Show. Ach ja, und Sie wollen in den Sinn haben, wo das Blinkenbogen eingebaut werden? Ich bin fertig.
Wow, das ist Konditionierung.
In den SimH-Simulator soll das ganze Zeug eingebaut werden, weil die sich natürlich dafür interessieren, noch mehr so Komponenten visuell zu simulieren. Nicht nur Panels, sondern zum Beispiel laufende Bandlaufwerke, ratternde Drucker, Disks, die mit ihren Ready-Lappen blinken. Das können sie alles, das Blinkenbogensystem ist fähig, auch Nicht-Panel-Hardware zu visualisieren. Ich hoffe, es kommt wirklich dazu, dass das Teil von SimH wird und ich nicht immer kann, so zwei Software-Stränge parallel zu pflegen. Meine Arbeit im Moment ist das hier, PDP 10. Das da, ein Traum. Also die ist schon total verkabelt, ich muss noch jede Menge Software schreiben. Das ist ihre Rückseite, man sieht, ich habe drei IO-Boards verbraten. Hier werden die durch diesen Bus verbunden. Hier sieht man die Aufsatzplatine, das Cape da unten ganz versteckt hängt das eigentlich im Igelbaum. Ja, ich habe mir viel Mühe gemacht mit der Kabelführung, weil bei IBM sie auch immer die Kabel so schön führen. Gut, ja, das war's schon. Thomas erwähnen, der hat die ganze Schaltungstechnik gemacht, die Platinen gebaut und hergestellt und mir gelötet, wenn ich einen brauchte, immer ohne zu murren, meine ganzen Marotten ertragen. Mein Computerclub aus Göttingen hat mir Panels geliehen, die ich auch sonst unterstützt. Das ist die Adresse, wo wir das da mehr drüber lesen können. Wir können auch diese Show, die ich gebracht habe, hier downloaden, diese Java Panel Show. Ansonsten Tag over. Ja, Fragen noch?
Redet ruhig noch weiter, wir tun dabei vorbereiten.
Der Blinkenbogen, also weil gesagt hast, dass da alle möglichen Peripherie angesteuert werden kann. Also, ist das im Moment schon implementiert, dann kann das benutzt werden, um alle möglichen anderen
Wenn man so ein Java-Programm schreibt, was zum Beispiel so ein laufendes Band zeigt, in Abhängigkeit von irgendeinem Lauf- oder Stehzustand, wenn man das schreiben würde, wäre das leicht in SimH so zu modifizieren, dass er das steuern könnte. Man muss die Simulation natürlich schreiben, aber das Konzept, was ich mir da ausgedacht habe, ist als Framework dazu geeignet.
Kann der echtes Bandlaufwerk machen?
Nee, das wäre dann jeweils total individuelle Arbeit. Da müsste man ja die ganze Schaltung von dem Tape-Controller, den der gemacht hat, erstmal irgendwie in einem CPLD nachbauen. Das kann man nicht in Software machen, dazu sind die Prozessoren immer noch zu langsam. Man kann nicht ein C-Programm schreiben, was so tut, als wäre es eine CTL-Gattergraph. Wir überlegen das, das wird dauern, man kommt dauernd an den Punkt, nur es dauert immer Monate und dann hat man ein einziges Spezialdevice, wo man ein einziges Exemplar in der Sammlung hat. Da fragt man sich, lebe ich lang genug, um mir diesen Arbeitsstil erlauben zu können. Bei Panels ist das was anderes, die machen einfach so viel Spaß, da sitzt die Schwelle einfach tiefer. Aber wir werden in diese Richtung auch gehen, glaube ich, irgendwann. Das ist einfach zu gut.
Das ist auch
ein Lärm. Das ist ein Lärm. Der Schalter macht den Geräusch, wenn er umlegt.
also diese Java-Programme, da kann man alles an Multimedia reinstopfen. Man kann ja Soundfiles abspielen lassen, wenn die ein Signal kriegen, Disk jetzt hochfahren oder so. Man muss ja nicht so statische Bildchen übereinander blenden, wie ich es gemacht habe. Ich habe lauter Fotos gemacht, die ich je nach Zustand mal in Vorder- und Hintergrund mache. Aber diese Programme kann auch Sound abspielen oder schon eingebettete Videos laufen lassen. Man muss halt Java Multimedia programmieren können.
Deswegen, ja, sie halt, eigentlich schon